Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir im Zoom-Call sind Michi Leitner.
Hallo.
Und Patrick Kramer.
Hallo.
Im 211. Podcast diskutieren wir über die Oscars 2024, die GewinnerInnen, die VerliererInnen, die Oscar-Nacht im Gartenbaukino und natürlich gehen wir dann gleich weiter zur prestigeträchtigen Truckies Gala. Der wichtigste Filmpreis wird in diesem Podcast verliehen. Also, fangen wir an. Ja, die Oscars sind vorbei. Wir haben die Oscar-Nacht hinter uns. Der Michi war unsere Stabstelle vor Ort im Gartenbaukino, hat die Oscar-Nacht dort gemacht. Der Rest vom Team hat es leider remote schauen müssen. Können Sie in den 208. Podcast hineinhören, warum. Und wir haben eigentlich eine ziemlich, ja, ich weiß nicht, ich würde in einem ersten initialen Ding eine mittelaufregende Show hinter uns, die dieses Jahr 3,5 Stunden gedauert hat. In diesem Podcast werden wir uns um die Awards kümmern. Wir gehen jetzt mal kurz so grob diese Gescheitelsätze, die man jetzt sagen muss, nachdem der Oscar vergeben wurde. Dann reden wir noch ein bisschen über das Oscar drumherum. Und dann geht's zu den Flip the Truck Truckies Awards, über die ihr abgestimmt habt während der Oscar-Verleihung. Wir sind wir, Flip the Truck, wir sind ein Filmpodcast, der monatlich eine Folge ins Internet stellt in eure Podcast-Feeds und normalerweise nehmen wir uns 4 Podcastende, sind wir immer im Team, wir nehmen uns einen Film und von dem geben wir 3 andere Filme dazu, die thematisch passen. Die letzten 2 Podcasts sind ein bisschen eine Ausnahme in unserem Programm, weil es halt um die Oscars geht. Das ist ein bisschen unser End-of-the-Year-Highlight im März. Und deswegen ist diese Folge ein bisschen nicht repräsentativ für eine Standard-Flip-the-Truck-Folge. Würde uns aber extrem freuen, wenn ihr nach dieser Folge einfach die nächsten Folgen hört oder in unseren Katalog Spotify, Apple Podcasts oder jeder Podcatcher reinhört. Staffelende habe ich schon gesagt. Nach dem Staffelende gibt es natürlich die 11. Staffel Flip the Truck und das bedeutet, dass unser Podcast 10 Jahre alt wird. Wuhu! Soll heißen, dass wir am 9. April in Wien, wir werden es noch genau ausschreiben, wo, in einem Café oder in einem Kino-Foyer uns mit euch zusammensetzen auf Café und Filmtalk. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns unsere 10 Jahre zu feiern und als kleines Special gibt's einen Film-Showdown. Wir haben 128 Filme ausgewählt und ihr könnt mit uns abstimmen, welcher der beste Film überhaupt seit Podcast Nummer 1 ist. Also würde uns extrem freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Gut, genug Administration. Die Oscars sind vorbei. Die 96. Academy Awards fanden in der Nacht von Sonntag auf Montag am 10. März statt. Moderiert wurden sie von Jimmy Kimmel und der große Oscar Sieger war, wie die Prognosen schon vorgedeutet haben, Christopher Nolans Oppenheimer. 7 Oscars für das Biopic über den Physiker, der an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Der zweite Film, der Film mit den zweitmeisten Oscars, auch ein Film, der bei den Truckie Voters sehr beliebt war, war Poor Things vom griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos. Die Leute, bei Poor Things ist immer, wie viel darf man sagen? Es ist eine feministische Frankenstein-Geschichte, lassen wir es mal so stehen, mit Emma Stone und hat uns so begeistert, dass wir einen unserer nächsten Podcasts diesem Film widmen werden, also cool für Poor Things. Und The Zone of Interest, der internationale Film, hat 2 Oscars bekommen, nämlich Film und Sound. Und damit sind das alle Oscar-Filme, die mehr als einen Oscar gewonnen haben. Also eigentlich ein sehr, wie soll man sagen, einseitiges Rennen irgendwie. Es hat einen klaren Frontrunner gegeben, ein bisschen einen zweiten Platz und dann ist halt hin und her geworfen. Gehen wir gleich zum Prognosen, unserem Prognosen-Experten Michi. Du warst ja auch beim Podcast vorher mit Norman Schettl vom Gartenbaukino, warst ja auch schon dabei, bist mit Norman die Kategorien durchgegangen. Was war bei den Oscars dieses Jahr so die großen Überraschungen oder die großen Highlights?
Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir da getippt haben, aber ich würde schon einzuschätzen glauben, dass es ziemlich schlecht war. Zumindest war meine Oscar-Wette im Gartenbaukino ziemlich schlecht. Allerdings war es halt, es ist halt oft einfach so, es gibt halt viele Kategorien, da weißt du eigentlich, es gibt halt vielleicht einen Favoriten und dann halt noch einen zweiten Film, der kann's gewinnen. Naja, und dann entscheidest du dich halt für einen von den beiden und da erwischt halt den Falschen oder den Richtigen. Und ich habe halt heuer sehr oft den Falschen erwischt. Aber ansonsten muss man sagen, es gab keine Sensation. Also das gab es auf jeden Fall nicht. Es hat nicht, weiß nicht, Sandra Hüller beste Hauptdarstellerin gewonnen oder was auch immer. Oder Oppenheimer den besten Film verloren. Es gab aber schon einige Kategorien, wo sozusagen der zweite Platz, sei es in den Wettquoten oder auch bei diversen Expertinnen, das Rennen gemacht hat. Das meine jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, ja, in Kategorien wie Kostüm oder Sound, aber dann eben auch, das ist wahrscheinlich das, was ja unter den Oscar-ExpertInnen am meisten besprochen wird heute, die Hauptdarstellerin-Kategorie, wo es eben bis zum Schluss so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lily Gladstone und Emma Stone war, das aber dann doch sehr viele auf der Seite von Lily Gladstone gesehen haben, nachdem sie den Screen Actor Guild Award gewonnen hat. Und dann ist es doch Emma Stone geworden. Das war, wenn man so möchte, die größte Überraschung. Wobei es nicht stimmt im Sinne von das Überraschendste, aber das Überraschendste, das auch groß war, sagen wir so.
Ja, es war schon die Kategorie, die de facto fast schon 50-50 war. Also man war sie, man konnte vor der Oscar-Nacht hundertprozentig sicher sein, dass sowohl Gladstone als auch Stone gewinnen und 100% falsch sein, zu 50%. Also, aber jetzt nicht ein großer Upset wie Sandra Hüller, wie das quasi die ProSieben-Moderation prognostiziert hat, dass da vielleicht ein Sandra Hüller-Gewinn kommen kann. Ja, wir haben das erste Mal
drei Top-Favoriten auf den Sieg.
Ja.
Sandra Hüller einer davon.
Ich meine, also nicht um ihre Performance zu schmälern. Also quasi, wir haben ja auch selbst
fair, gesagt. Ich würde schon sagen, dass wir waren auch nominiert, die Annette Bening und die Carey Mulligan nochmal entschieden weniger Chancen hatten als die Sandra Hüller. Im Sinne von, die hatten halt wirklich literally 0% und Sandra Hüller hatte vielleicht 2, 3, 4. Also sie war schon, glaube ich, sehr deutlich auf Platz 3. Es hat halt nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft, wenn die ersten zwei so weit vorne sind, ja.
Es war jetzt so lustig, weil es war so eine Situation, wie wenn Österreich irgendeinen Nominierten hat, dann sind wir Oscars und dann gewinnt Österreich alles und natürlich die deutschen Dinge haben sie halt voll auf die Sandra Hüller geschrieben. Ich meine, verstehe ich auch ein bisschen. Also musst ja irgendwie das Lokal-Entertainment irgendwie quasi machen. Also wenn du schon einen Favoriten hast, musst du halt irgendwie versuchen, eine Narrative zu machen. Ja. Patrick, wie ist dir gegangen? Also generell wie bist du mit dem Outcome zufrieden und was sagst du generell zu der Oscar-Show oder das ganze Ding?
Ja, das Outcome, ich glaube, das meiste war erwartbar. Ich freue mich für Emma Stone. Ich weiß leider nicht, wie ich bei der Oscar-Wette abgeschnitten habe, weil ich weiß nicht, wo ich die Ergebnisse einschauen kann. Also keine Ahnung, ob ich vielleicht gut war oder schlecht. Aber ich fand die Zeremonie ziemlich zach. Also überhaupt nicht lustig. Es gab zwei nette Sachen, wo man ein bisschen gelächelt hat und das war's, aber mehr nicht. Also ich finde das mit Nicolas Cage habe ich herzhaft gelacht und ich finde die Geschichte mit also diese versuchte Publicity Stunt mit dem John Cena war auch voll okay. Finde ich, hat besser
funktioniert als alles andere. John Cena funktioniert oft mit Comedy oder also der ist ein bisschen sein.
Ja. Der macht sich halt zum Affen, wenn es sein muss. Und es hat gut funktioniert, finde ich. Und die Witze vom Ding, vom Jimmy Kimmel, waren wirklich schlecht. Also der Anfangsmonolog war katastrophal und dann alles, was sie die ganze Woche gemacht haben, die ganze Zeremonie über genauso. Aber eins gab es auch noch, dass der Hund geklatscht hat, fand ich auch sehr lustig am Anfang. Aber sonst, war schon ein langer Abend, obwohl er eine Stunde früher angefangen hat.
Ja, und es war ja schon um 3:30 vorbei oder sowas. Also wir haben eigentlich noch nie so früh die Oscars beendet. Also man hat sogar man hat so eine normale Dosis an Schlaf kriegen können. Also nicht viel, aber ein bisschen. Wie war es im Gartenbaukino, Michi? Wie war da die Stimmung? Also war da keine Ahnung, wie war es eigentlich?
Ja, also es war ein ausverkauftes Haus. Ich war jetzt schon länger nicht mehr im Gartenbaukino, glaube ich, bei den Oscars, wegen verschiedenen Gründen. Letztes Jahr war ich krank, davor waren viele Menschen krank. Aber die Stimmung war laut dem Normen auch halt wirklich die beste in den letzten Jahren. Weil ich glaube, stimmt nicht, dazwischen war ich einmal, 2022, glaube ich, war ich mal. Aber da war es auch wirklich ziemlich traurig. Das war echt.
Ja, da war ja nur ein Dritt, da war irgendwie die Hälfte oder so vom Garten.
Ja,
okay, das war ja quasi das erste Mal, dass sie es wieder machen durften und.
Genau.
In der Phase, wo gerade noch.
Ja, und genau, das war heuer eben ganz anders. Es war ausverkauft, das war, also für die Leute, die vielleicht vor 4, 5 Jahren schon mal dort waren, genauso wie es ist, wahrscheinlich in Erinnerung habt, ja, dass man, dass jemand reinkommt und sagt, ja, alle heben die Hände, die noch einen freien Platz neben sich haben, weil wirklich viele Leute im Foyer standen und noch einen Platz haben wollten. Ich habe es am Anfang gar nicht so ernst genommen. Ich habe mich da recht großzügig ausgebreitet in meinem Eck und dann kam plötzlich ein junger Mann her und meinte, ob er sich da hinsetzen kann. Also, oh, es ist wirklich voll. Weil ich saß halt im Eck, quasi im allerhintersten Eck, wo du dich eh nicht hinsetzen willst, außer es gibt halt nichts anderes. Es gab nichts anderes. Also wirklich volles Haus, super Stimmung. Norman ist nicht gut gelaunt, gar nicht so betrunken, glaube ich.
Er ist ja schon lange auf Kaffee gewechselt, oder?
Also ich würde auch sagen, es war der Kaffeemodus. Es gab eine Oscar-Statue, Eric Blesko, für die Wiener oder österreichische Filmlandschaft sehr wichtiger Produzent, der hat viele Oscars gewonnen als Produzent, unter anderem jenen für Amadeus, den besten Film-Oscar. Und eben dieser Oscar war wirklich da. Gab sogar ein paar Leute, die das Glück hatten, den berühren zu dürfen. Wir haben eine Dankesrede gehabt von jemandem im Publikum, der zufällig ausgewählt wurde. Also es war wirklich lustig.
War es eine Dankesrede von jemandem, der zufällig ausgewählt? Also so random Rede einen
Oscar-Monolog? Es war eine quasi eine Art Wissensfrage und alle, die die richtige, oder was weiß ich, irgendwie, wo der Norman halt zum ersten Mal, wo er meinte, dass das die erste Person war, die Italien gesagt hat, die durfte dann eine Oscar-Rede halten. Das war ganz, ganz witzig, weil der junge Mann, der das gemacht hat, hatte so ein bisschen ein Background und hat dann eben auch ein bisschen was Politisches einfließen lassen. So, das war sehr, sehr cool, hat super gemacht. Und der durfte natürlich dann den echten Oscar auch wirklich in die Höhe strecken. Cool. Aber am Ende des Abends wieder zurückgeben.
Okay.
Durfte ihn nicht mit nach Hause nehmen. Der kam wieder in den Tresor, wurde uns dann erzählt.
Ja, ich meine, overall muss man schon sagen, also war das ein gutes, also ich bin eigentlich mit keiner Kategorie groß, grantig oder irgendwie, also es war wirklich eine sehr, sehr gute Verleihung, würde ich sagen, von den GewinnerInnen oder sowas. Gibt es jetzt keine großen Aufreger für mich oder irgendwie einen Blindside oder Coda oder irgendwie sowas, wo man sagt, hey, warte mal kurz, ist schon ein bisschen lächerlich.
Das war aber schon bei der Nominierung klar, ne? Dass sie da ein sehr gutes Feld ausgewählt haben. Also ich glaube, es gab kaum eine Kategorie, wo man wirklich der Meinung waren, dass da jetzt daneben gegriffen worden ist.
Zumindest bei keinem Film mit Siegschausen, oder? Wenn jetzt Maestro den besten Film Oscar gewinnt, ich glaube, da hätten wir alle einmal geschluckt, aber das war nicht möglich.
Also seine beste Chance war vielleicht Make-up und selbst da hätte wahrscheinlich niemand was gesagt.
Nein, natürlich nicht.
Also von dem her war von Anfang an klar, dass sie da gutes Line-up erwischt haben.
Für die GewinnerInnen unseres Oscar-Bingos, die haben ja quasi im Gartenbau-Kino gespielt, aber dadurch, dass nicht alle vor Ort waren, haben wir die Preise dieses Jahr nicht direkt verlost, wenn ihr das hört. Und nur deswegen hört's, weil ihr wissen wollt, wie ihr Gewinne bekommt. Gebt uns noch ein bisschen. Wir sind quasi independently organized. Wir haben keine Infrastruktur, um das quasi sofort zu verschicken. Aber ihr kriegt eure Preise. Danke, dass ihr eure E-Mails gleich hergeben habt. Ihr werdet informiert. Aber seid ein bisschen, wie soll man sagen, nachsichtig. Also wir sind kein riesiger Online-Handel, um euch das so vorzugehen, aber ihr habt gewonnen, ihr kriegt eure Preise, ihr braucht keine Angst haben. Und ja, spätestens am 9. April, wenn wir ein Podcast-Café machen, könnt ihr es in Persona abholen. Aber ihr kriegt es hoffentlich vorher. Passt. Ich muss nur sagen, eines meiner Highlights, ich meine, okay, natürlich, Christopher Nolan gewinnt, ist ja top. Ich muss aber schon sagen, diese Zeremonie war einem Nolan würdig. Also bei Nolan unterstellt man ja immer so ein bisschen emotionslos zu sein. Und ich finde, diese Zeremonie hat irgendwie so dazu gepasst. Das war alles so unaufgeregt. Das war so, da war überhaupt keine Emotion in den Reden teilweise. Also wirklich, ich habe es wirklich schlimm gefunden. Teilweise, es war keine so eine inspiring, ich meine, das kriegt man nicht immer, so eine Olivia Colman, die auszuckt oder irgendjemand, der quasi, also es hat ja politische Statements gegeben, natürlich erwartbar bei 20 Days in Mariupol. Das war wahrscheinlich der emotionalste Moment für mich, wo ich sage, okay, da spüre ich echte Emotionen. Ich finde, der Rest war halt eigentlich
Die Nebendarstellerin noch.
Die Randolph. Ja, stimmt. Ja.
Die war sehr.
Und natürlich, was ich schade gefunden habe, weil es so ein schöner Moment war, wenn es gewinnt Nolan und Godzilla zum 70. Geburtstag. Ein Franchise, der für Gummipuppen bekannt ist, gewinnt Special Effects. Das ist einfach. Hätten wahrscheinlich vor 70 Jahren nicht herausgefunden. Ich habe es schade gefunden, dass die Rede von dem, also da war offensichtlich eine Sprachbarriere da, da hätte es einen Dolmetscher braucht. Das war richtig schade, weil die haben sich anscheinend was überlegt und ich stelle mir vor, dass der Typ halt bestanden hat, dass er das macht und es war halt sehr schwierig von der Flüssigkeit des Englisches. Es war schade, aber ich glaube, die Rede wäre wahrscheinlich sogar sehr emotional gewesen, weil sie auch Foto und alles von einer Person dabei gehabt haben, so im Memoriam, aber ja, war schade, dass quasi genau dieser Award dann von der Musik weggeblasen wurde, weil zu lang und wir verlieren die Aufmerksamkeit.
Ja, ich muss auch sagen, dass mit der fehlenden Emotion, also Robert Downey Jr. ist ja sicherlich, wenn du irgendwie den Prototypen eines dafür gezeichneten coolen Menschen aufzeichnen würdest, dann würde wahrscheinlich der Robert Downey Jr. stehen. Und das war dann auch dementsprechend eine super souveräne Dankesrede. Aber das war halt auch so distanziert. Also das war, da haben wir schon gedacht, also ja, du bist eh eine coole Socke, aber hey, du hast gerade einen Oscar gewonnen und das ist dir irgendwie sowas von wurscht. Also, I don't know. Und da habe ich dann tatsächlich die Dankesrede also Dankesrede kann man es fast nicht nennen, von Emma Stone noch sympathischer gefunden. Mhm. Ich meine, es war ein Gestammel und ein bisschen, ja, schwierig mit anzuschauen, aber es war wirklich eine ehrliche, also
es ganz hat wirklich so gewirkt, als hätte sie sich nicht vorbereitet, oder? Also nicht gut genug. Also,
auch wie sie gesessen ist, wie sie genannt worden ist, also sie war wirklich ganz kurz geschockt. Und sie erzählt ja auch relativ auch häufig, dass sie immer wieder Anxiety-Probleme hat und so weiter. Und genauso hat das gewirkt, als wäre sie da einfach komplett übermannt worden von irgendwas, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass sie das kriegt. Mhm. Für sie war das scheinbar fuck.
Mhm. Oje. So, wir haben unseren Auslandskorrespondenten Patrick Grammer gerade verloren. springen wir währenddessen weiter, machen sie über der ZIP, dass wir einfach weiterreden, bis die Verbindung wieder da ist. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Scorsese hat jetzt zum dritten Mal einen Film mit zweistelligen Nominierungen gemacht und keinen einzigen Oscar dafür bekommen. Also Gangs of New York und Irishman. Und jetzt auch Killers of the Flower Moon. Aber andererseits ging das wie eine Niederlage, aber wie viele Regisseure gibt es, die so einen Track Record haben an Frequenzen?
Was ich mir aber schon gedacht habe, ich meine, Lily Gladstone war offensichtlich sehr nah dran am Oscar, ja. Aber ansonsten ist ja, wenn du die Liste durchgehst mit den, also da war ja keine Kategorie dabei, wo der Film überhaupt auf Platz 2 war. Also natürlich weiß man das nicht, aber es scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Und mir kommt schon ein bisschen vor, so ähnlich wie bei den Fablemans letztes Jahr von Spielberg, dass halt irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an, als muss man sie nominieren. So, dann nominiert man es halt, aber gewinnt uns im Endeffekt eh nichts. Irgendwie, I don't know, kind of weird, aber.
Ja. Also, hat sich schon so angefühlt. Ich glaube, wenn man von Rekorden redet, ich glaube, Phineas und Billie Eilish sind die zwei jüngsten Personen. Ich glaube, ihr Bruder ist die jüngste Person mit zwei Oscar-Nominierungen, also mit zwei Oscarsiegen hintereinander. Und Billie Eilish ist, glaube ich, die vierte oder fünfte Frau mit zwei Oscars.
Und aber Billie Eilish ist jünger als ihr Bruder, ne?
Ist er? Okay. Nein, dann war es wahrscheinlich mit Männer, Frauen oder sowas. Also quasi, dass da irgend sowas gibt. Also irgendeinen Rekord haben die mit Alter, die sind ja absurd jung, waren den einzigen Oscar für Barbie. Und, also den Song. Und haben auch schon gewonnen für No Time to Die vor 2 oder 3 Jahren oder sowas. Also irgendwie sowas.
Letztes Jahr?
War das letztes Jahr?
Ich glaube, es war nämlich letztes Jahr und das war nämlich auch ein Teil dieses Rekords.
Okay.
Dass man halt irgendwie back-to-back sozusagen, wie man es im Englischen sagt, das gibt es
ja ganz selten. Also bin neugierig, wie viel die dann im Endeffekt am Ende ihrer Karriere dann abgestaubt haben, ob das jetzt der Hype ist und dann weg.
Stimmt nicht, Entschuldigung, letztes Jahr war RRR. Dann
okay,
Nevermind, habe ich nicht behauptet.
Aber was ich schon sagen muss, von den Songs kennt man meine Meinung. Ich muss aber schon sagen, der Ken-Song war halt von der Performance her ein Wahnsinn. Also von dem viralen Moment. Also wir haben uns richtig geärgert, weil wir uns gedacht haben, also wir haben zum Spaß gesagt, wenn die Oscar-Voters nach dieser Zeremonie erst für den Song gewotet hätten, dann hätte der Ken-Song alles abgeräumt. Also ich finde vom viralen Moment und vom Spaß war der ein Wahnsinn. Und ich finde die anderen Songs, die sie aufgeführt haben, waren alle so bla. Also es war wirklich so die Musikkategorien, also beide, sowohl Song als auch Soundtrack, waren dieses Jahr ein bisschen für mich, okay. Also es war, also vor allem der Soundtrack zum Beispiel war so Standard, dass ich kein Problem damit habe, dass Göransson gewinnt, mit dem ich normalerweise mehr Probleme musikalisch habe.
Wir sind einfach nicht einer Meinung, das ist okay. Aber wir schon widersprechen, also ich fand die Billie Eilish Performance schon ähnlich wie schon bei No Time to Die, wo auch der Song so einer ist, den vielleicht nicht alle so hoch einschätzen, aber dann steht sie da auf der Bühne und haut halt ihre Stimme raus und diese ganz eigenartige Tonalität und wie sie halt singt, und I don't know, offensichtlich haben wir es anders empfunden, aber das.
Ja, ich habe aufgegeben, Billie Eilish zu verstehen versuchen.
Also für mich war es over for me. Also worauf ich euch hinaus will, ist, für mich ist es krass, weil John Batiste ist ja auch so ein Typ, der weiß nicht, wie viele Grammys gewonnen hat und so ein Hype-Typ und das ist Lied. Ich fand es einfach nur schlecht. Und dann dieses The Fire Inside, das 100. Diane Warren-Lied, das einfach, also das, wenn das im Radio läuft, dann weiß ich nicht, ob ich das schon mal gehört habe, also irgendwas. Meinetwegen noch das Killers of the Flower Moon Lied, das halt ja nicht vergleichbar ist mit den anderen und dadurch ein bisschen raussticht, aber prinzipiell ja, sehe ich es eh wie du. Und bei der Musik, das ist schon ein Oscar, wo ich mich frage, das ist doch ein Oscar, den Göransson quasi mitbekommen hat mit dem Oppenheimer Schwall, oder also nicht, dass er
es war halt ist, keine Konkurrenz dieses Jahr.
Es war auch keine offensichtliche Konkurrenz, das ist klar, aber ich sag mal, wenn Poor Things gestern 7 Oscars gewonnen hätte, dann wäre wahrscheinlich beste Musik auch einer davon.
Also ja, das könnte sein, ja, ja. Ja, ich meine, Göransson ist halt ein Komponist, dessen Kernkompetenz ist, lustige neue Geräusche irgendwo reinzusamplen und deswegen klingt sein Soundtrack immer neu. Also das kann er halt gut. Aber ich muss ihm zur Verteidigung geben, bei Oppenheimer hat er schon ein paar Dinge mehr gemacht als bei. Also ich finde es nicht so schlimm wie Black Panther, der mich bis heute aufregt. Das ist ein unerträglicher Soundtrack. Ist halt so. Gehen wir, das heißt eigentlich, so Song war halt okay, Herr Ken war ultra und hat alles gerockt, Ryan Gosling war quasi, also die Performance war halt wirklich energetisch.
Ich finde das urschön irgendwie, dass wir jetzt wieder den Bogen zugemacht haben von yeah, Ken ist urleibernd zu Boo, der Mann ist nominiert zu yeah, Ken ist urleibernd, dass wir die Kurve geschafft haben. Zu Göransson, ich finde es eigentlich auch verdient, dass der Soundtrack gewonnen hat. Ich finde den echt leiwand und nach dem, was bei The Tenet schiefgegangen ist, finde ich das auch ein gutes Comeback von ihm.
Ja,
ja. Also find ich auch echt cool und er hat auch gut funktioniert. Also der ist ja auch viral gegangen im Endeffekt auf Instagram und so weiter.
Nur kurz, weil wir die Filme noch gar nicht erwähnt haben, im Gartenbau-Kino sind ein paar Filme gelaufen, die quasi für Oscar nominiert wurden, darunter war American Fiction, hat das originale Drehbuch bekommen, wie die Prognosen.
Das adaptierte.
Adaptierte. Und originales Drehbuch war Anatomy of a Fall. Film, der aber fast für nichts nominiert war und irgendwie aber trotzdem vom Gartenbau-Kino gepusht wurde, war May December. Michi, du hast May December jetzt zum ersten Mal, also du hast ihn quasi sehen können. Wie war er? Was ist May December? Kannst du eine kurze Review geben?
Ich glaube, bisschen hatten wir es schon mal im Podcast. Ich glaube, da war bei Patricks Lieblingsfilmen. Ist ein Film, ja, ist ein bisschen kompliziert aufgebaut von der Erzählungsstruktur, aber also Natalie Portman möchte in einem Film eine Figur spielen, die auf Julianne Moore passiert, und Julianne Moore wiederum hat vor mittlerweile fast 20 Jahren eine Affäre mit einem Jugendlichen begonnen und ist mit dem aber immer noch verheiratet. Und Natalie Portman besucht quasi Julianne Moore und ihren Mann, das ist der Charles Melton, der so alt ist ungefähr wie Natalie Portmans Figur, also sie sind ungefähr gleich alt, während Julianne Moore ist halt einiges älter. Und sie besucht eben die Figur, um die Julianne Moore, um diese Figur besser kennenzulernen und sie dann besser spielen zu können. Daraus entspinnt sich dann so, ja, also ich würde schon sagen, eine Komödie, eine schwarze Komödie, aber er hat auch so, also ich bin mir sicher, ich habe nicht nachgelesen, aber ich bin mir sicher, es gibt Leute, die Persona rausrufen, also muss so sein, also so ein bisschen was von diesem Bergmann-Film haben, wo zwei Frauen dann langsam miteinander verschmelzen, also auch in die Richtung bewegt es sich so ein bisschen, dass dafür die Natalie Portman so ein bisschen die Grenze zwischen Schauspielerin und Figur ein bisschen verschwimmt. Und er ist aber auch halt, ja, schon ziemlich bitterböse. Und teilweise ein bisschen ungut. Ich fand, es war sehr viel drinnen. Ich fand ihn sehr spannend. Ich habe jetzt beim ersten Mal als ganzer Film irgendwie noch nicht so ganz gehabt. Aber ich würde den ehrlich gesagt auch nochmal schauen. Weil das, also allein schon wegen einem Unterhaltungswert. Und ich meine, ich glaube, der Patzi hat ihn schon zweimal gesehen, oder?
Ja, ich habe ihn schon zweimal gesehen. Ich würde da zustimmen, aber er basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also scheinbar in den 90ern war das eine riesige Tabloid-Story. Eine Frau in ihren 30ern, die was mit einem 13-Jährigen anfängt. Ja, in Österreich haben wir sowas Ähnliches mal gehabt, aus Wiener Neustadt natürlich. ich finde auch, der Film ist halt bitterböse. Bis zwei Drittel lang, und dann shiftet er den Fokus irgendwie auf den 36-jährigen Mann, der eben dieser 13-jährige Junge war, und du dann erlebst du zum ersten Mal, was eigentlich diese Folgen waren für ihn aus dieser Beziehung. Und das da wird es irgendwie nimmer bitterböse und lustig, sondern wird es irgendwie ziemlich dramatisch. Und ich finde, dass das den Film dann auf ein neues Level hebt, weil davor ist es halt lustig, wie sich die zwei Frauen irgendwie anbitschen und irgendwie passiv-aggressiv gegenseitig fertig machen und alle um sich herum irgendwie fertig machen. Aber wenn du dann quasi siehst, was für Auswirkungen das hat und wie zerstört sein Leben ist, ohne dass er es eigentlich mitkriegt, dann ist das schon ein ganz anderes Level und nimmt dich irgendwie mit. Gleichzeitig ist es halt auch urlustiger, auch die Musikeinsatz, den sie da haben. Ganz oft, also der Soundtrack von dem Ding ist ja schon fast satirisch eingesetzt, wie so ein 70er-Jahre-Thriller oder so ein Krimi-Ding, wo dann die Revelation ist, wo die Mordwaffe ist und dann kommt so da-da-da. Daher, ich habe den voll gerne, den Film.
Er war nominiert für bestes adaptiertes Drehbuch, oder? Es war die einzige Nominierung, die der Film... Oder Best
das Original Screenplay. Sehr lang sah es eigentlich danach aus, dass Charles Melton, also den Ehemann, den Ehemann von Julianne Moore spielt, dass er gute Chancen hat, in die Nebendarstellerkategorie zu rutschen. Ich glaube, das war dann dieser späte Push von American Fiction, der dann nochmal so ein bisschen ein Momentum bekommen hat und der dann den Sterling K. Brown wahrscheinlich direkt statt Charles Melton reingepusht hat, und dann ist er halt rausgefallen. Mhm. Aber ja.
Das kann ich ehrlicherweise überhaupt nicht verstehen.
Ich kann
Sterling K. Brown war eh gut, aber for fuck's sake, also so gut wie Charles Melton ist in dem Film. Also für mich gibt es da keine zwei Meinungen.
Die Frage ist halt, wer ihn rausgekickt hat von den fünf, oder?
Also, ja, natürlich. Wie gesagt, gefühlt, also die Überraschung am Tag der Nominierungen war am ehesten Sterling K. Brown, wobei ich auch sagen muss, ich sehe das ähnlich, wobei bei mir da dass ich den Charles Melton gut finde, American Fiction ist auch wirklich ein Film, der mir nicht wahnsinnig gut gefallen hat und der auch nicht besser wird, desto länger er her ist, muss ich gestehen. Und gerade die Rolle von Sterling K. Brown, nicht, das hat jetzt wenig mit seinem Schauspiel zu tun, aber das hat für mich überhaupt nicht in diesen Film reingepasst. Also das da hat er versucht, eine emotionale Connection aufzubauen, die bei mir gar nicht funktioniert hat. Deswegen auch wenn es kein arger Aufreger ist, aber da hätte ich auf jeden Fall gerne ein anderes Drehbuch ausgezeichnet gesehen.
Ich finde auch, dass American Fiction irgendwie sehr überraschend war, dass es dann so groß aufgeschlagen ist da drin, wenn man den Film sieht. Also ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe nichts gegen den Film und keine Probleme damit, aber ich finde ihn ein bisschen seicht und unausgegoren. Und dann wundere ich mich schon, dass der in so vielen Kategorien einschlägt.
Ich glaube, ich bin der von uns, der ihn am meisten mag. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe ihn lieber als The Holdovers, definitiv. Also quasi, wenn ich sagen würde, okay, welcher Film.
Ja, da würde ich wahrscheinlich mitgehen.
Ich glaube zum Beispiel, aber ich glaube trotzdem, dass es halt ein typischer Oscar-Film ist. Also wenn der, also ich habe es interessant gefunden, wenn man auch bei Oscars ist ja Kampagne. Und ich finde es einfach so interessant, weil mir kommt es vor, es hätte einfach, also der Barbie-Hype, angenommen Barbie wäre im November rauskommen, der hätte wahrscheinlich arg sweepen können. Also quasi, da war quasi dieses Momentum so groß, aber das hat sich einfach ein bisschen abgedämpft und dann kommt Poor Things und nicht direkt, aber es war schon so, alle Oscars, wo Barbie noch realistische Chancen haben hätte können, Kostüm, Set-Design und so, hat dann eigentlich Poor Things gekriegt. Das einfach war dann dieser, der hat das Momentum super aufgebaut und ich weiß nicht, ob nichts über die Qualität des Filmes sagend, aber rein von dem Timing her, wenn Poor Things wahrscheinlich im April rauskommen wäre, hätte er auch ein Riesenproblem gehabt, diesen Überraschungseffekt mit, boah, der ist so kreativ, der ist so neu, wenn du das halt 8 Monate hörst, nutzte sich eher ab und American Fiction hätte wahrscheinlich eine Halbwertszeit von 1,5 Monaten gehabt. Also die haben das quasi genau dort reingesetzt in die Awards-Kampagne, das funktioniert hätte und jede Woche mehr oder jedes Monat mehr hätte dem Film wahrscheinlich geschadet. Also wahrscheinlich Gratulation ans Awards-Team. Und echt traurig, den einen Snap, bevor wir zu den Truckies gehen, nicht ein Snap, aber eine der größten Überraschungen war gleich am Anfang, The Boy and the Heron gewinnt über Spider-Man Across the Spider-Wars. Und das ist so lustig, weil Spider-Man war halt immer der Favorit und dann habe ich halt in die Podcast noch gehört, dass der Miyazaki, der macht gar keine Press-Tours mehr, das hat er auch also beim Film gesagt, er vermarktet ihn nicht, der wird schon von selber funktionieren und so, ja, funktioniert eh, wenn alle Kinos rennen und einen Miyazaki-Film promoten, also das ist dieses das funktioniert halt, weil du Miyazaki bist, nicht weil die Leute von selber den Film promoten, aber
ja alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht und dann haben wir gesagt, so, oh, die Spider-Verse-Guy, die hauen sich überall hin, das Marketing, die sind bei jeder Party, die schauen, dass es geht und der Miyazaki ist halt nie da und er hat jetzt schon angekündigt, das ist eh nicht sein letzter Film und jetzt dreht er gerade seinen letzten Film, also der letzte Filmbonus ist eh schon weg und dann kriegt das trotzdem, spricht halt wahrscheinlich für die Branchenanerkennung für Miyazaki. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber so wie ihr geredet habt, war es jetzt nicht, also ihr hättet Spider-Verse geben, oder ihr zwei?
Ich schon, die Anne, glaube ich, freut sich sehr für Boy and the Heron.
Ich meine, ich freue mich auch, ich finde den Film auch super und spannend, aber Spider-Man ist halt schon ein anderes Niveau, irgendwie auch eine ganz andere Art von Film, also das ist natürlich ganz schwierig, wenn du die Filme miteinander vergleichst, aber Spider-Man trotzt einfach so vor Energie und ist einfach so lebendig und reißt dich so mit und ist so ein geiles Erlebnis im Kino. Das hast du halt bei Boy and the Heron nicht. Bei Boy and the Heron kommst du halt raus und fängst halt an, den Film zu analysieren und überlegst dir, was könnte was bedeuten und so weiter. Wenn er dir genug gibt, wenn er dir nicht genug gibt, gehst raus und denkst dann, na gut, hätte ich den halt auch gesehen. Also ich glaube, der kann ein bisschen so sein wie der Wind Rises, unser Erlebnis da von Wolfie damals. Wir waren ja sehr enttäuscht von dem. Und wenn er dich packt, dann hast du ein bisschen was zum Interpretieren und zum Analysieren. Das ist dann halt auch lustig, aber ganz ein anderes Kinoerlebnis, als es Spider-Man Across the Spider-Verse ist. Mhm.
Na gut, das heißt, Oscars sind vorbei, oder? Gehen wir zu den Truckies. Wir haben unsere Truckie-Kategorien, 6 Kategorien für euch zusammengestellt, nämlich es gibt Story, Regie, wir haben Musik, Schauspiel quasi generell, also alle Rollen sind da drinnen, Playlists, quasi Musik, die nicht für den Film explizit geschrieben wurde oder halt Popsongs, die reingesampelt wurden und Lieblingsfilm. Die haben wir zusammengestellt, haben euch präsentiert und dann hättet ihr die Chance gehabt, mal nicht Oppenheimer gewinnen zu lassen in manchen Kategorien. Schauen wir mal, wie das ausgegangen ist. Ich würde jetzt die Truckee-Kategorien durchgehen, von den Usern gewotet. Und am Ende gibt's dann natürlich die Redaktions-Truckies, die wir traditionell vergeben haben. Das heißt, jeder von uns kann noch einen Ehrentrucke geben für eine filmische Kinoleistung, die vielleicht nicht abgedeckt wurde von den Dingen, die jetzt gerade ausgehändigt wurden. Also der Patrick hat die Möglichkeit, mir December einen Trucke zu geben oder so weiter. Das kommt dann ganz zum Schluss. Und ich habe die Redaktion wieder super vorbereitet, wie ich das anhand der Gesichter sehe. Aber ich habe selber vergessen. Also das machen wir on the fly, wie es bei den Truckies halt so ist. Wir starten mit der Kategorie Beste Story. Nominiert für Beste Story für die Flip the Truck Truckies sind Anatomy of a Fall, Barbie, Oppenheimer, Past Lives und Poor Things. Und bevor ich den Umschlag jetzt aufreiße, was sagt ihr, hat gewonnen? Was ist euer Gefühl, dass unsere HörerInnen voten?
Poor Things.
Ich hab's offen.
Ah, okay. Also, gut. Ja, super, dann kannst du die nächste Kategorie dann revealen.
Ich kann auf jeden Fall kann ich sagen, dass es ein unglaublich enges Rennen war und es waren drei Stimmen, die den Unterschied gemacht haben. Also das ist schon sehr cool.
Ja, aber der Gewinner ist Anatomy of a Fall vor Poor Things, dann Past Lives, dann Oppenheimer, dann Barbie.
Was eigentlich auch sehr lustig ist, dass Anatomy of a Fall für Story ausgezeichnet wird, wo es eigentlich nur darum geht, fallen wir aus dem Fenster und ist die Frage, war es oder war es nicht? Mhm. Also so Story-heftig ist es gar nicht, das ist halt so ein bisschen so Figuren-Drama und so ein bisschen Vergangenheit schauen, aber jetzt nicht so im Vergleich zu Poor Things, wenn du nur die Punkte abgehst, was alles passiert, lebt Anatomy of a Fall viel mehr von irgendwie Emotion und Aura. Mhm. Also von Story.
Ich glaube, was machen wir als nächstes? Zwischen Story und Drehbuch verschwimmen hier ein bisschen.
Und zwischen Fakt und Fiktion.
Das sowieso.
Aber wir sagen wenigstens nicht Barbie based on the doll, okay?
Das ist ja wirklich.
Weil May December is original screenplay, aber Barbie is based on a doll.
Okay, machen wir Musik.
Okay.
Musik bedeutet in unserem Fall für den Film komponiert Musik und die Nominierten sind Godzilla Minus One, Nimona, Oppenheimer, Poor Things und Wonka. Was glaubt ihr? Beziehungsweise, Wolfi, magst du Wonka?
Ja, und ich weiß, dass du ihn nicht magst, oder? Du hast ihn nicht so taugt.
Ich finde ihn echt zart. Aber magst du auch die Musik von Wonka?
Ist
sie, damit weil du sie magst. Okay, Michi,
das ist auch der Grund, warum das da reingepusht wurde.
Ob ich die Musik von Wonka mag?
Ja.
Das kannst du selbst beantworten.
Sehr gut.
Ich glaube, Oppenheimer hat gewonnen. Das ist mein Tipp.
Und dieser Tipp ist korrekt. Und zwar, Oppenheimer hat hier vor Poor Things gewonnen. Wonka war Dritter. Überraschenderweise für mich doch mit 16% der Stimmen hätte ich nicht gedacht, dass 16% Wonka die ein Ding geben, wenn es Oppenheimer. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass 33% für Poor Things stimmen, weil der Soundtrack von Poor Things ist zwar irgendwie, also er fällt dir sehr auf, weil er irgendwelche Töne einfach mal so raushaut, aber dass so viele Leute sagen, der ist richtig geil, den wähle ich jetzt zur besten Musik, hat mich auch überrascht, aber vorneweg mit fast der Hälfte aller Stimmen Oppenheimer.
Mhm. Ja, nein, ich bin eigentlich auch überrascht, dass Wonka irgendeine Chance hat, aber ich weiß nicht, ich habe den Film geschaut und seit dann bin ich mit meiner Tochter herumgegangen und habe gesungen Umpa, Lumpa, Dumpa, die du die ganze Zeit, also es blieb in Erinnerung und ich freue mich.
Aber das ist das Originallied.
Das auch, ist Original, oder? Ja.
Das heißt, es zählt nicht einmal wirklich für Wonka.
Nein, aber die anderen Lieder finde ich auch cool, also die sind halt einfach nicht so einfach wie die Gronka Lonka Umpa Lumpa Songs. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Kategorie. Machen wir Regie.
Playlist, oder?
Playlist?
Ja, dann haben wir die drei großen am Ende.
Okay, das passt. Dann gehen wir zur Kategorie beste Playlist. Da, wo, also das sind jetzt wirklich Songs, die quasi entweder sie werden zusammen, also zum Beispiel so wie West Side Story wäre eine Playlist, weil das hat es ja schon gegeben, bevor der Film ist, oder halt wenn Pop-Songs reingeschnitten werden, also Guardians of the Galaxy und natürlich Billie Eilish vermischt da gerade ein bisschen die Grenze, weil natürlich sie hat's für einen Film geschrieben, aber es ist halt auch ein Pop-Song, der halt einfach reingeschnitten wird in den Film. Also es ist it's on the edge, würde ich sagen, von der Definition, aber ich würde trotzdem, ich finde, es hat trotzdem Sinn gemacht, Barbie in die Playlist zu geben. Neben Barbie.
Wir sind halt wie die Oscars und versuchen, wie Barbie reinzubringen und spielen
ich,
einfach
na, aber ohne ich muss schon überall sagen,
Barbie-Musik.
Also quasi, reden wir nachher. Also beste Playlist nominiert wurden Barbie, Maestro, also die Bernstein-Lieder gibt's ja, Guardians of the Galaxy Volume 3, Taylor Swift, die Eras Tour und Spider-Man Across the Spider-Verse. Michi, was glaubst du, wie ist es ausgegangen bei den Truckies?
Es muss ja eigentlich Barbie gewinnen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Swifties es gibt unter unseren Hörerinnen. Wahrscheinlich genug.
Mehr als Bernstein-Fans.
Ja, gut. Aber nur knapp. Aber immer noch erschreckend wenig.
Ja.
Okay, also, dann tippe ich auf Barbie.
Ja, also nicht mal annähernd. Und ich muss sagen, ich finde, der Barbie-Soundtrack ist so, wir haben immer gesagt, das ist die Shame. Also wir haben immer da so quasi dieses, also diese Kategorie war ein bisschen, ist auch daran geboren worden, weil wir immer diskutieren quasi, ja, aber die höre ich einfach gern. Also das ist so fett. Und ich finde dieses, das hat man auch bei den Oscars gemerkt, die haben ja die ganze Zeit diese Barbie-Themes verwendet, dieses Dance the Night Away, da, da, da. Dance. Und das ist so dieses, das lief ja überall. In jedem Fitnesscenter, in jedem Café, in jedem Radio hat man dieses Dance-Lied von Barbie gehört. Also ich finde, der Sieg ist absolut verdient mit 53%. Dann weit abgeschlagen Guardians of the Galaxy 16%, Spider-Verse 13%. Also wir haben 9% Swifties und 7% Bernstein-Fans.
Bernies.
Ja. Passt. Patrick, du bist der Nächste.
Ah, sehr gut. Dann machen wir jetzt Schauspiel.
Mhm.
Wir haben 6 Nominierte und wie gesagt, bei uns gibt es keine Gendergrenzen. Wir haben Cillian Murphy.
50%. 50-50.
War das Zufall oder haben wir darauf geschaut? Ich glaube nicht fast, dass es sich ergeben hat.
Es ist eigentlich Zufall. Es ist nur in Präzedenzfällen. Also wir machen es quasi bei gleicher Qualifikation. Wird die weibliche Applikantin
die Minderheit.
Ja, oder? Ding's halt. Sagen wir, es war Zufall.
So, also die Nominierten sind Cillian Murphy, Charles Melton, Greta Lee, Emma Stone, Joaquin Phoenix und Sandra Hüller.
Mhm.
Also für Poor Things, Oppenheimer, für May December. Joaquin Phoenix ist nominiert worden für Beau is Afraid. Sagen wir das mal dazu, und Greta Lee für Past Lives, weil das sind die, die jetzt eigentlich gar nicht so groß vertreten waren bei den Oscars oder bei uns bis jetzt die Filme.
Mhm.
Aber Michi, wer hat das gemacht?
Ich denke, das hat jemand gemacht, der gestern auch einen Oscar gewonnen hat, aber wer von den beiden? Ich tippe mal auf Emma Stone.
Es war wieder sehr, sehr knapp, aber Emma Stone hat das geholt. Mit 32% der Stimmen und 28% haben für Cillian Murphy gestimmt. Und danach 3. Platz, wie bei den Oscars, Sandra Hüller. Protest für die Deutsche.
Wie bei den Oscars.
Wir sind Oscars. Gratuliere an ProSieben. Und was ich glaube, 12 Leute haben für Charles Melton gestimmt. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil sie ihn gestern gesehen haben
im Gartenbau, genau.
Ja, 100%.
Und wenn wir ein bisschen den Vorhang zurückziehen, das war auch der Grund, warum es Charles Melton reingeschafft hat. Ich weiß nicht, wer die andere war, aber der Wolf hat mir die
Möglichkeit gegeben. Zac Efron.
Ja, genau. Patrick, soll Charles Melton rein oder Zac Efron? Und dann habe ich gesagt,
für die Eier,
Leute, ja, genau. Und es war so, ja, die Leute sehen May December im Kino. Wenn sie allem Claw noch nicht gesehen haben, werden sie noch nicht sehen, also nehmen wir Charles Melton. Und es hat sich ausgezahlt. Guter
aber Platz. Aber vielleicht hätten die 9% Swifties den Zac Efron gewählt. Also ich weiß es nicht.
Was haben die Swifties, was hat Taylor Swift mit Zac Efron zu tun?
Musik, High School Musical.
Ich glaube, die Swifties fühlen sich gerade sehr beleidigt.
Okay, tut mir leid, Swift.
Sehr über den Kamm geschert, aber so nicht beleidigt, weil ist ein Zac Efron nichts falsch, aber den Connex sehe ich nicht wirklich.
Also ich habe da vielleicht waren es mal zusammen oder so.
Nein.
Kann
ich habe eher, ich habe jetzt eher.
Beide singen oder was?
Beide singen, genau.
Ja,
das perfekt. Ungefähr meine
Good enough.
Genau, Shrek in Phoenix 5% und Greta Lee 2%, das ist einfach, weil keiner den Film gesehen hat, oder anders kann ich mir
das sagen. Nein, das glaube ich eigentlich nicht, weil Past Lives ist ja ziemlich
beliebt.
Also
ja, okay.
Past Lives an sich ist schon auch bei uns gut aufgeschlagen, also jetzt nicht in der Redaktion, sondern bei unseren HörerInnen. Wir haben ja auch auf Instagram abgestimmt und da war Past Lives auch immer wieder eine Antwort, die wir bekommen haben.
Mhm.
Weiß nicht, vielleicht ging es weniger ums Schauspiel bei Past Lives als um die Emotion, die man währenddessen selber fühlt, also was man mit reinnimmt ins Kino.
Mhm. Okay.
Don't know. Aber wundert mich auch, dass es mehr Joaquin Phoenix Fans gibt, beziehungsweise mehr Leute, die für ihn stimmen und die Beau is Afraid gesehen haben, als Past Lives. Waren dann zwei Stimmen davon, Michi und Anne.
Ja, aber vielleicht sind es dass alle, maybe, die Past Lives sind, lassen sich dann vielleicht doch für Emma Stone begeistern oder sowas. Und das ist dann
ja,
ein harter Kern, der überbleibt.
Das schneidet sich halt, ja.
Und, na gut, dann gehen wir zur vorletzten Kategorie, beste Regie. Da waren wir auch statistisch besser als die Oscars, muss ich sagen. Nominiert sind Celine Song für Past Lives, Christopher Nolan für Oppenheimer, Greta Gerwig Barbie, Justine Triet, Anatomy of a Fall, Todd Haynes, May December und Yorgos Lanthimos für Poor Things. Michi, was glaubst
du? Der Nolan hat gewonnen.
Ja, aber also 36% vor Yorgos Lanthimos mit 26%, also deutlich, aber nicht hyperdeutlich. Also quasi unsere HörerInnen sind auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von Poor Things, das lesen wir hier raus. Greta Gerwig war auf Platz 3 mit 19%, Justine Triet 11% für Anatomy of a Fall, dann abgeschlagen Celine Song 4% und Todd Haynes May December 4%. Aber nur die Hälfte von den Melton-Fans haben dann für Todd Haynes getippt bei May December.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das ein großer Regiefilm ist.
Ja.
Also.
Gut. Ja. Patrick, gut.
Das Le große Grande Finale. Wir haben 10 Lieblingsfilme. Zur Auswahl alphabetisch ist das Anatomy of a Fall, Asteroid City, Barbie, Beau is Afraid, Godzilla Minus One, May December, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The Boy and the Heron. So, Michi, was glaubst du?
Ich denke Oppenheimer wird, nachdem er sehr den wichtigsten Precursor Award mit den Oscars gewonnen hat, denke ich, dass er sich auch bei den Truckies durchgesetzt hat.
Das ist korrekt, Oppenheimer gewinnt mit 46% der Stimmen.
Boah,
ganz klar. Viel. Also das war nicht nur ein Sweep, der hat alle aus dem Wasser geblasen. Der zweite ist wieder mal Poor Things und das auch mit riesigem Abstand. Also Poor Things hat 21% der Stimmen, also die Hälfte von Oppenheimer, aber immerhin noch doppelt so viel wie der Drittplatzierte, der auch nicht Barbie ist, sondern Anatomy of a Fall.
Wirklich interessant, dass der so viel Liebe von unseren HörerInnen kriegt.
Sogar bei uns ist Barbie ziemlich abgeschlagen. Der hat 7%, also dann nicht mehr so weit hinter Anatomy of a Fall, aber dafür, wie groß der war und wie beliebt er war, hat die Rolle dann doch Poor Things übernommen. Und dann, ja, also ein paar Stimmen für Asteroid City, ein paar Stimmen für Beau is Afraid.
Ich habe nicht für Godzilla gestimmt, gell? Ich habe nicht abgestimmt. Nur, dass nicht, das glaubst, die eine Stimme ist von mir.
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, von wem deine Stimme ist.
Aber ich hätte dafür gestimmt.
Ja, und ich bin auch sehr sicher, dass die eine Stimme nicht von mich ist.
Nein.
Aber ich sehe am Pattern, May December hat da auch 3 Stimmen gekriegt und 4 für einen Regisseur. Also es gab sicher, ich wette, 3 Leute, die den Film gesehen haben und deswegen überall May December angeklickt haben, weil es das der Film war. Oh, sorry, ich will nicht bevormunden. Wenn das nicht so ist, dann bitte schreibt es uns und sagt, hey, Alter, ich war immer Team May December und das stimmt alles nicht und Rufmord. Aber das ist meine Vermutung.
Es gibt auch drei Leute, die für Beau Is Afraid abgestimmt haben und drei Leute, die für Joaquin Phoenix abgestimmt haben. Also
ja, das sind die Hardliner. Ja. Die sind ja wirklich... Aber auch beeindruckend, dass sie den Hype gehalten haben. Also die haben den im März oder so gesehen, jetzt ungefähr, oder April, ist jetzt ein Jahr her oder sowas. Und
ich finde es einfach arg, dass der RAS da einfach mit drei unterschiedlichen IP-Adressen bei uns einsteigt, um abzustimmen.
Ja, ich glaube, im privaten Modus funktioniert das ganz gut, bei der, wenn man die Website hacken will. Also, das würde ich mir wünschen, dass wir mal so eine richtig schöne Wahlsabotage bei den Truckies haben. Und ich bin neugierig, wir sollten jetzt dann langsam anfangen, weil wir jetzt, also wenn wir die korrelieren jetzt mit den Oscars, letztes Jahr war ja wieder, letztes Jahr hat auch Everything Everywhere gewonnen, und davor hat aber Power of the Dog, das war so der Ausreißer. Jetzt müssten wir eigentlich fast so wie Gold Derby machen, so, okay, wenn du BAFTAs, Oscars und Producers Guild gewinnst, dann gewinnst auch den Truckie. Oder irgendwie sowas. Und was sind quasi die Awards, die für die Truckies der eine Indikator sind, quasi.
Ich fand das übrigens sehr witzig oder finde es sehr witzig, dass mehrere Publikationen vollen Ernstes meinen, einer der großen GewinnerInnen des gestrigen Abends seien die BAFTAs, weil sie irgendwie 8 von 8 Kategorien erraten haben. So, that's the point? Really? Ich meine, I know it's the point, aber sind wir schon so ehrlich? Okay, it's the point, I guess.
Okay.
Das ist cool. Und also, ich glaube, wie gut die Oscars die Filme wieder erraten haben, sieht man auch daran, wie viele Oscar-Filme wir nominiert haben. Also meistens
sind ja, Gratulation an die Oscars. Als die Oscars. Also, ja.
Was mich gerade voll wundert, ist, dass wir bei den Lieblingsfilmen Spider-Man nicht drinnen gehabt haben. Also wir haben ihn eigentlich auch so gesnappt, wie er dann bei Best Animated Feature gesnappt wurde.
Muss man halt sagen, das war halt wirklich, weil das basierend war auf unseren Best-of-Themen. Also wir haben ja dieses Jahr eher aufgrund der Redaktion die Kategorien zusammengestellt. So war ein Zeitargument. Also normalerweise hat es bei den Truckies oft so Schleifen gegeben, wo die Leute abgestimmt haben. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen auf die, wer war im Best-of drinnen und wen wollen wir jetzt noch ein bisschen rein.
Das heißt, wir haben ihn gesnappt.
Also es ist sicher nicht unsere HörerInnen. Mir jetzt interessiert, wie der Patrick gesagt hat, was wäre passiert, wenn wir da Open Voting gemacht hätten und mal Spider-Man hingeschrieben hätten. Ich glaube schon, dass es dann geschafft hätte. Also hätte mich jetzt nicht überrascht. Aber ja, wir haben auch Spider-Man gesnappt. Wir haben ihn auch schon im Best-of gesnappt, also don't be too cocky.
Konsistent.
Gehen wir zu den...
Also on-brand.
Dann noch schnell die Ehren-Truckies, bevor der Podcast vorbei ist. Jeder von uns kann einen Ehren-Truckie vergeben für eine filmische Leistung. Ich würde gleich mal meinen Redaktions-Ehren-Truckie an den besten Godzilla-Film des Jahrhunderts vergeben, also des 22. Jahrhunderts, Godzilla Minus One. Absolut gerechtfertigt.
Der Wolf ist schon im 22.
Wir sind im 22. Jahrhundert, weil sonst müsste er ja mit dem ersten Godzilla-Film verglichen werden, der bis jetzt der gute Godzilla war. Und in diesem Jahrhundert ist es sicher der beste Godzilla-Film des Jahrhunderts. Also
wir sind immer noch im 21. Jahrhundert.
Ah, sorry. Natürlich hast du recht.
Danke.
Natürlich. Dann der beste Godzilla-Film des dritten Jahrtausends. Machen wir's. Lehnen wir uns aus dem Fenster und schauen, wenn man dieses Newsfeed dann ausgrabt in 800 Jahren, wenn Godzilla Minus 700 rauskommt.
Wir kriegen nächste Woche dann wahrscheinlich schon die erbosten Nachrichten, dass der Animations-Godzilla-Film von Netflix viel besser
fix
ist
nicht,
oder so.
Irgendwas. Fix nicht. Da gibt's eine Retourkutsche von mir. Das lasse ich nicht durch. Shin Godzilla kann ich diskutieren, aber fix nicht die Netflix-Filme. Fast. Patrick, dein Ehrentrucky.
Ich vergebe einen Ehrentrucky als an den Mörder, dem man eigentlich gar nicht böse sein kann. Und zwar Messi, dem Hund von Anatomy of a Fall. Weil selbst wenn er kein Good Dog ist, ist er der süßeste Bad Dog, den es gibt.
Kannst es gibt ja sogar eine Theorie, kannst du die kurz erklären für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht so am Radar gehabt haben, warum der Mörder ist der Hund von Anatomy of a Fall?
Ja, für alle, die Anatomy of a Fall nicht gesehen haben, ich weiß es gar nicht.
Ach so, ist das Spoiler? Dann googelt sie es, aber,
Es ist so, es gibt eine Situation, wo der Hund quasi aufgrund des Verhaltens des Vaters in Mitleidenschaft gezogen wurde und das ist dann quasi seine Rache.
Man sieht den Hund am Anfang mit einem Ball spielen und das ist die Tatwaffe, also er hat quasi den Vater den Ball hingeworfen und ihn so über die Reling, also über die
Brüstung.
Wir haben Tätermotiv und Tatwaffe.
Ja. Und wahrscheinlich auch noch einen Fußabdruck des Hundes im Blut oder so.
100%
im Schnee daneben.
Und dann hat er sich gleich mit dem Kind geschlichen, also it's a perfect crime.
Ja, um sich ein Alibi zu organisieren. Und das andere ist natürlich auch noch bester Einsatz von Musik für die Anfangssequenz von Anatomy of a Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Song das ist, aber
I don't know what they say about me. Kann das sein irgendwie so?
Ja, stimmt. Ist es Candy Shop? Ist es Candy Shop?
Nein.
Aber ich finde, 50 Cent. Der Film war so knapp an der besten Scheibe, nur wegen dem Einsatz von diesem Lied. Also, der war eigentlich ein Snap in der Kategorie beste Playlist.
Es ist Pimp von 50 Cent.
Pimp. Na, close.
Okay. Michi, dein Ehren-Truckie? Redaktions-Truckie verwechselt.
Mein Redaktions-Truckie für den besten, furchtbarsten Film geht an The Zone of Interest, der eines der unangenehmsten Kinoerlebnisse war, das ich jemals gehabt habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es ist allerdings nur ein Lob an den Film, weil angenehm will er beim besten Willen nicht sein und das schafft er. Vielleicht kann man den Redaktionstruck noch umtaufen in der beste Film, den ich niemandem empfehlen werde. Das war Hereditary vor ein paar Jahren, das ist Zone of Interest. Mich Leute fragen, soll ich Zone of Interest schauen, sage ich nein. Erst wenn sie mich fragen, ob er nicht gut ist, sage ich ihnen doch, er ist gut. Aber erstmal nein, schaut sie nicht.
Mhm. Also du willst niemanden unabsichtlich in Zone of Interest mal reinschicken, nur weil prinzipiell ist ein guter Film, sondern
nein,
nur die Leute, die dann fragen, hey, wieso sagst du?
Also dann, we need to talk about Kevin, Truckee.
Ja, quasi.
Okay, passt. The Award Craziness ist vorbei. Es ist vorbei, it's over. Nolan ist Oscar-Gewinner. Holy shit, endlich ist
passiert. Lang hat er braucht.
Ja, wirklich. Und mehr als verdient. Was bei uns jetzt am Programm ist, sind jetzt wieder traditionelles Flip-the-Truck-Programm. Also wir haben jetzt 4 Filme, die uns wirklich, wirklich am Herzen liegen, die wir in irgendeiner Reihenfolge in eure Podcast-Feeds geben werden. Das eine ist, und das hat sich jetzt auch herauskristallisiert, das wird sehr wahrscheinlich der nächste sein, das ist Poor Things von Yorgos Lanthimos. Wir wollen da einfach ein bisschen, der hat so viel Energie reinbracht ein bisschen und ihr habt anscheinend nach bald schon einem Jahr noch immer einen Oppenheimer-Hype. Also ob der Oppenheimer-Podcast nächstes Monat oder übernächstes Monat rauskommt, ist wahrscheinlich bei eurem Wahlverhalten wurscht vom Podcast hören. Und Poor Things ist gerade ein bisschen so, das ist jetzt ein bisschen ein Refreshing nach den Oscars, ein bisschen auflockern, ein bisschen mal was Verrücktes. Oppenheimer kommt auf jeden Fall. Da wird es auch eine Tangente zu Godzilla Minus One in diesem Film geben. Dune Part 2 ist gerade im Kino und hat auch von, hat die Anne ihn gesehen?
Ich glaube, wir haben ihn alle gesehen, außer dir.
Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber es gibt 3 Daumen hoch eigentlich quasi. So.
Ja, sicher, auf jeden Fall.
Genau, also und ich wäre massiv überrascht, wenn der keinen Daumen hoch von mir kriegt. Also da muss ich schon sehr anti sein. Aber let's not overhype it, aber Dune Part 2 kommt auf jeden Fall. Und ein Film, der durch die Bank von der ganzen Redaktion so im gestaffelten, so immer mehr Hype gekriegt hat, ist Rickerl von Adrian Geuginger. Also auch von allen 4 eine Empfehlung, eine ganz, ganz enthusiastische, oder? Auf weil der Patrick Fall. War der letzte von uns, denkst
du. Ja.
Und findest es auch sehr gut, oder?
Mhm. Mir hat auch sehr gut gefallen, ja.
Ja. Und die Anne ist generell besser als die beste aller Welten Hype Train. Also das wäre ein cooler Podcast. Und ist cool zu sehen, dass Bohemian Rhapsody nicht die Referenz auf ein musikalisches Biopic sein muss. Ja, ist ein cooler Film. Diese 4 Filme sind unsere Hauptfilme, die wir in nächster Zeit in eure Feeds bringen werden. Dann hier nochmal der Reminder am 9. April für unser Podcast-Café mit dem 128 Filme Rematch. Und bis dahin sind wir auf allen Social-Media-Kanälen die ihr auf unserem Linktree-Link sehen könnt. Primär sind wir auf Instagram und Letterboxd. Es sind so quasi unsere zwei Hauptkanäle. Ein bisschen was verirrt sich auf X und auf Facebook. Und ja, auf Letterboxd sieht man dann immer so unsere Trends, so quasi, wer sitzt im gleichen Kino, wer schaut gerade Roadhouse und wer schaut gerade im Gartenbaukino May-December. Das sind dann immer so lustige Filmverhalten, die man schauen kann. Bleibt mit uns in Kontakt, empfehlt den Podcast. Danke, dass ihr den Podcast seit jetzt fast schon 10 Jahren hört. Danke, ihr beide und auch die Anne, dass ihr seit 10 Jahren dabei seid. Wir starten in die nächste Staffel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.